Radio Prag, Nachrichten.
Ein massives Sparprogramm beendet die Regierungskrise. Das Arbeitsministerium gibt zusätzlich 5,6 Millionen Euro auf Sozialeinrichtungen aus. Verteidigungsminister Vondra zeichnet Teilnehmer am antikommunistischen Widerstand aus. Die Spitzen der Mitte-Rechts-Regierung haben sich am Dienstag nach mühsamen Verhandlungen auf die Fortsetzung der Koalition geeinigt. Zugleich beschlossen sie am Dienstag ein hartes Sparprogramm für die kommenden 2 Jahre. Es sieht eine neuerliche Mehrwertsteuererhöhung, Einschnitte bei der Rentenanpassung und Ausgabenkürzungen vor. Ministerpräsident Petr Nečas hatte die Einsparungen zur Beendigung für die Fortführung der zerrütteten 3-Parteien-Koalition gemacht. Nečas kündigte an, dass Versprechen aus dem Koalitionsvertrag gestrichen würden. Die Regierung wolle gegenüber der tschechischen Öffentlichkeit mit offenen Karten spielen, sagte er. Die kleinste Regierungspartei der öffentlichen Angelegenheiten hatte vor einer Woche die jüngste Vertrauenskrise innerhalb der Koalition ausgelöst. Sie stellte ein Ultimatum, um unter anderem ihrer Forderung nach einer besseren Vermittlung der Sparpolitik Gehör zu verschaffen. Das Ministerium für Arbeit und Soziales will in diesem Jahr zusätzlich ca. 5,6 Millionen Euro auf Sozialeinrichtungen ausgeben. Dies wurde am Dienstag vom Arbeitsminister Jaromír Drábek bestätigt. Das Ministerium plant, diese Summe in seinem eigenen Haushalt zu suchen. Der Minister will noch mit dem Premier und dem Finanzminister darüber sprechen. Laut Organisationen, die für Personen mit Behinderung, Senioren und weitere bedürftige Menschen sorgen, habe eine Schließung mehrerer Einrichtungen wegen Geldmangels gedroht. Aus diesem Grunde wurde eine Protestkundgebung am 16. April geplant, die nun allerdings abgesagt wurde. Verteidigungsminister Alexander Vondra hat am Dienstag zum ersten Mal Teilnehmer am Widerstand gegen das kommunistische Regime ausgezeichnet. Seit dem November, als das Gesetz über den dritten Widerstand in Kraft getreten ist, hat das Verteidigungsministerium über 3000 Anträge erhalten. Laut dem Gesetz haben Teilnehmer am antikommunistischen Widerstand Anspruch auf offizielle Anerkennung sowie auf eine einmalige Entschädigungssumme von umgerechnet 4000 Euro, beziehungsweise wird ihre Rente an die Durchschnittsrente im Lande angeglichen. Die erste Auszeichnung wurde am Dienstag an 23 Widerstandskämpfer verliehen, 4 davon haben sie posthum erhalten. Die Arbeitslosenquote ist in Tschechien im März auf 8,9% gesunken, im Februar betrug sie noch 9,2%. Im vergangenen Monat waren in Tschechien 525.180 Menschen arbeitslos, das waren 16.605 weniger als im Februar. Die Zahl freier Arbeitsstellen ist gestiegen, dies gab am Dienstag das Ministerium für Arbeit und Soziales bekannt. Die Experten haben mit der Senkung der Arbeitslosenrate gerechnet. Diese hänge mit dem Beginn der Saisonarbeiten in der Landwirtschaft und im Bauwesen zusammen. Die Tschechische Republik unterstützt Schritte zur Beruhigung der Lage und zur Herstellung des Friedens im Sudan. Der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg sagte dies nach einem Treffen mit seinem sudanischen Amtskollegen Ali Ahmad Karti am Dienstag in Prag. Die Politiker tauschten sich des Weiteren über mögliche Investitionen sowie Handelsmöglichkeiten in diesem afrikanischen Staat aus. Karti führte in Prag an, sein Land sei an einem Gipfeltreffen interessiert, das zur Verbesserung der angespannten Nachbarschaftsbeziehungen zwischen dem Sudan und dem Südsudan beitragen soll, der nach einem Referendum im vergangenen Jahr Unabhängigkeit vom Sudan erlangt hatte. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien wolkig, die Bewölkung nimmt während des Tages vom Westen her zu. Mit vereinzelten Regenschauern muss gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Margareta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die tschechischen Bürger haben sich inzwischen gewöhnt, dass eine Regierungskrise fast zum politischen Alltag gehört. Seit vergangenen Woche erlebt Tschechien wieder eine Regierungskrise. Wir verraten die Hintergründe. Bergersdorf heißt der Roman von Hermann Kennel, in dem es um die traurige Geschichte eines Dorfes unweit von Iglau geht. Die Schriftstellerin hat vor kurzem Prag aus ihrem Buch gelesen. Tschechische Tennisfans waren zuerst zwei Tage lang gespannt. Danach konnten sie erleichtert aufatmen und jubeln. Im Davis Cup besiegte das Team Tschechiens die Serben mit 4:1. In der Senderei heute am Mikrofon stellt Ihnen Marco Zimmermann heute den Direktor des Bayerischen Staatballetts, Ivan Liszka, vor. Bleiben Sie dran. Die tschechische Regierung befindet sich seit vergangener Woche erneut in einer Krise. Die Führung der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, VV, hatte zunächst ihre eigenen Minister aufgefordert, Rücktrittsschreiben zu verfassen. Damit sollten die Koalitionspartner an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Die Minister weigerten sich indes und Regierungschef Petr Nečas drehte den Spieß um. Er stellte nun seinerseits Bedingungen und drohte bei Nichterfüllung mit der Auflösung der Regierung. Nun wird verhandelt. Mehr von Till Janser.
Der Dienstag soll die Entscheidung bringen. Gibt es vorgezogene Neuwahlen in Tschechien oder rauft sich die Regierungskoalition zusammen? Dabei stellen die Partei Top 09 und die Demokratische Bürgerpartei ODS von Premier Nečas eindeutige Bedingungen. So soll die VV-Partei vor allem weiteren Sparmaßnahmen für die kommenden beiden Jahre zustimmen. Petr Nečas. Es handelt sich um zwei Dokumente. Das erste ist eine Revision des Regierungsprogramms und das zweite ist der Haushaltsplan der zuständigen Minister für die Jahre 2013 und 2014. Wird in diesen beiden Dingen keine Einigung erzielt, dann hat der Fortbestand der Regierung keinen Sinn mehr.
Mit der Androhung von vorzeitigen Neuwahlen hat Nečas die VV-Partei an einer empfindlichen Stelle getroffen. Bereits seit vielen Monaten befindet sich der kleinste Koalitionspartner in den Wählerumfragen auf erschreckender Talfahrt. Rund 1,5% war das Ergebnis der letzten Erhebung. Damit würde die Partei der öffentlichen Angelegenheiten deutlich an der 5%-Hürde scheitern. Sicher auch deswegen geben sich die VV-Führungsmitglieder mittlerweile wieder handzahm, so zum Beispiel Vizeparteichefin Dagmar Navratilova. Am Dienstagmorgen sagte sie in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Für das Land ist es wichtig, dass nicht völliges Chaos herrscht und weitergearbeitet wird. Deswegen setze ich mich für weitere Gespräche mit den Koalitionspartnern ein.
Die Gespräche der Koalitionspartner sollen am Dienstagnachmittag beginnen. Dabei wollen die erweiterten Parteispitzen über die Wege zu den Einsparungen beraten. Laut Vizepremierministerin Karolina Pík von der VV-Partei besteht bisher nur Einigung, einen sogenannten Solidarbeitrag einzuführen. Gemeint ist damit eine stärkere Besteuerung von Monatseinkünften über umgerechnet 4.000 Euro. Alles Weitere sei offen, so Pík.
Premier Nečas sagt richtig. Vor dem Ende der Verhandlungen gilt nichts als vereinbart. Gesprochen werden muss über die Anpassung der Renten, über die Streichung des Geburtsgeldes, die wir grundsätzlich ablehnen, über die Besteuerung des Glücksspiels und weiteres.
Zu den Vorschlägen gehören zudem eine Anhebung der Mehrwertsteuer und, von Finanzminister Kalousek ins Spiel gebracht, die Streichung und Zusammenlegung einiger Ministerien. Alle Seiten erwarten schwierige und lange Gespräche.
Till Janser war das mit einem Bericht über die jüngste Regierungskrise. Lassen wir die Politiker noch ein bisschen streiten und nach einer Lösung aus der Krise suchen. Ich lade Sie nun zu einem literarischen Ausflug in die Geschichte ein. Am Rande der Iglau-Sprachinsel liegt das heute sogenannte Dorf Kamena. Zu Zeiten des Nationalsozialismus war dieses unter dem Namen Bergersdorf und zugleich als SS-Dorf bekannt. Nach ersten Jahren der Freude und des Triumphs über die Auszeichnung zum SS-Dorf zerbrach der Ort jedoch später ran. Die Autorin Herma Kennel hat in ihrem Roman Bergersdorf die traurige Geschichte des gleichnamigen Ortes niedergeschrieben. Dies gelang ihr, indem sie Gespräche mit Zeitzeugen geführt und in diversen Archiven recherchiert hat. Das Buch erschien im Jahre 2003 erstmals in Deutschland. Ende März fand im Literaturhaus Prag eine Lesung mit der Autorin zu ihrem Buch statt. Dabei ging es hauptsächlich um die tschechische Ausgabe, die im Juni vergangenen Jahres erschienen ist. Mehr von Laura Staniszewski.
Der Vortragsraum im Prager Literaturhaus ist gut gefüllt. Zahlreiche Medienvertreter und Interessenten lauschen gebannt Hermann Kennels Worten. Die Autorin liest passagenweise aus ihrem Buch Bergersdorf vor. 1939 werden die wenigen Tschechen im Bergersdorf von den Nazis vertrieben. Die verbliebenen Deutschen gehen zur SS, was die Reichsführung auf den Ort aufmerksam macht. Der Berliner SS-Obergruppenführer Gottlob Berger ernennt den Ort zum SS-Dorf. Damit ist Bergersdorf ab dem März 1943 plötzlich bekannt. Für die Bewohner wird dies nach dem Krieg jedoch zum Verhängnis. Autorin Herma Kennel erläutert, warum nun auch eine tschechische Ausgabe des Buches vorliegt.
Ja, ich wollte, dass auch tschechische Leser das Buch lesen können, die Möglichkeit haben. Und ich habe mich die ganzen Jahre schon bemüht, einen Verlag zu finden, einen tschechischen Verlag. Und war froh, dass der Verlag Passeka zugegriffen hat über Vermittlung von Herrn Peter Barton, der das engagiert betrieben hatte. Und dann ist es erschienen im vergangenen Jahr.
In erster Linie ist das Buch allen Opfern politischer Gewalt in Böhmen und Mähren gewidmet. In ihrem Roman schildert die Autorin indirekt das deutsch-tschechische Zusammenleben in Bergersdorf. Die Handlung beschränkt sich auf die Zeit zwischen dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im März 1939 und dem Sommer 1945, als die Tschechen Vergeltung an den Deutschen nehmen. Zentrale Figur des Buches ist Bürgermeister Wenzel Hondl. Er ist auch der Großvater des Ehemanns der Autorin und wird wie 5 weitere Männer des Ortes bei der Vergeltungsaktion ermordet. Hermann Kennel wollte die Geschichte des Ortes auch auf Tschechisch verständlich machen.
Es ist wichtig, dass sie auch den Alltag sehen, die Einzelheiten. Manche wussten gar nicht oder wissen gar nicht, dass hier einmal Deutsche gelebt haben. Das finde ich sehr wichtig. Und es wird bei den Lesern auslösen, damit sie sehen, wie damals die Deutschen gelebt haben, dass es ihre Nachbarn waren, wie sie auch in das System hineingeschlittert sind, des Nationalsozialismus.
Aus den Reihen des Publikums im Literaturhaus wurden jedoch auch kritische Stimmen laut. So wurde bemängelt, dass die Deutschen in dem Roman zu schlecht weggekommen und die Tschechen wiederum zu gut seien. Darauf reagierte die Autorin. Es handle sich um einen Tatsachenroman, alle Schilderungen würden auf authentischen Ereignissen beruhen, so Herma Kennel.
Laura Staniszewski berichtete über Herma Kennels Lesung im Prager Literaturhaus. So still wie bei der Lesung im Literaturhaus war es am vergangenen Wochenende in der Prager O2 Arena wahrscheinlich nicht, auch wenn dort Tennis gespielt wurde. Der Davis Cup ist nicht nur ein populärer Sportpokal, sondern auch der traditionsreichste Mannschaftswettbewerb der Welt überhaupt. Er wird seit 112 Jahren ausgetragen und in seinen Annalen sind bis dato exakt 100 Sieger verewigt. Einmal 1980 hat auch die damalige Tschechoslowakei die begehrte Salatschüssel erobert. Danach aber herrschte lange Zeit Flaute im hiesigen Männertennis. Bis vor 3 Jahren, als die heutigen Topstars Tomáš Berdych und Radek Štěpánek das tschechische Team bis ins Finale brachten. Der Sieg über die favorisierten Spanier war ihnen nicht vergönnt. Doch auch in diesem Jahr nehmen sie und das Team einen neuen Anlauf. Am Ostersonntag hat Tschechien durch den 4:1-Sieg über Serbien bereits wieder das Halbfinale erreicht. Lothar Martin berichtet.
Ehrlich, hat den zweiten Matchball allerdings jetzt bei Aufschlag des Gegners. Und das war der Matchball. Tomáš Berdych hat ihn geholt, 3x7:6 in einem packenden, in einem spannenden Match.
In der Tat, es war nichts für schwache Nerven, was da im dritten Einzel des Duells Tschechien gegen Serbien am Sonntag in der Prager O2 Arena geboten wurde. Auf roter Asche standen sich die Topspieler der beiden Teams, Tomáš Berdych und Janko Tipsarevic, gegenüber. Ein Sieg von Berdych bedeutete den entscheidenden dritten Punkt für die Gastgeber und die ersten beiden Sätze hatte er jeweils im Tiebreak bereits für sich entschieden. Im Tiebreak des dritten Satzes sah es zunächst so aus, als wenn Tipsarevic den Spieß nun umdrehen könne, aber...
So, dieses Match ist an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Im Tiebreak lag Tomáš Berdych schon fast aussichtslos mit 1:5 hinten. Dann hatte er 3 Satzbälle abzuwehren. 2 bei eigenem Aufschlag, die konnte er gerade so gemeistern und jetzt steht es 6:6.
Und Berdych nutzte, wie gerade gehört, den nun erworbenen psychologischen Vorteil, um seinerseits den zweiten Matchball zum Dreisatzsieg zu verwandeln. Nach der Partie zeigte sich Berdych erfreut, den Tick besser gewesen zu sein.
Es ist toll, dass ich die Endphase der Sätze immer gemeistert habe, und das ist das Wichtigste. Es war zwar stets nur um Haaresbreite, aber ich bin froh, dass mir das gelungen ist.
Im Auftakteinzel am Freitag hatte Berlich mit einem klaren Dreisatzsieg über die Nummer 2 der Serben, Viktor Trojicki, schon dafür gesorgt, dass die tschechische Mannschaft auf Kurs kam. Den Kurs in Richtung Weiterkommen wollte auch Radek Štěpánek einhalten und bot Janko Tipsarevic danach einen beherzten Kampf. Štěpánek verlor jedoch sein Einzel nach 5 Sätzen und ließ dabei 3 Matchbälle aus. Kapitän Jaroslav Navratil war darüber nicht begeistert.
Natürlich bin ich unzufrieden, denn nach dem Spiel, das wir von Radek hier gesehen haben, hätten wir jetzt 2-0 führen können. Wir hätten schon einen Schritt vor dem Weiterkommen stehen können, also bin ich nicht zufrieden.
Navratils Miene hellte sich aber am Samstag schon wieder auf, als Berlich und Štěpánek das Doppel klar in nur 3 Sätzen für sich entschieden. Mit dem 2-1 Vorsprung im Rücken ging Berlich dann in das Sonntagsspiel mit Tipsarevic und gab auch diesmal keinen Satz ab. Deshalb konnte sich der 26-Jährige danach zu Recht als der Held von Prag feiern lassen.
Das war die beste Art, den Serben die Niederlage von vor 2 Jahren heimzuzahlen. Es war die Revanche für das 2-3 in Belgrad.
2010 war Berlich mit seinen 2 Einzelniederlagen noch der Verlierer gewesen. Jetzt aber richten sich die Blicke der tschechischen Tennisspieler nach vorn. Im Halbfinale im September ist nun Argentinien der nächste Gegner. Laut Berlich ist das ein weiterer harter Brocken.
Ein ungemein schwerer Gegner, zumal wir in Argentinien antreten müssen. In dieser Saison ist das für uns wohl die höchste Hürde. Sie zu überspringen ist aber reeller, als in Spanien zu gewinnen.
Über den jüngsten Erfolg der tschechischen Tennisspieler informierte sie Lothar Martin. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im Februar erhielt eine außergewöhnliche Persönlichkeit den deutschen Tanzpreis, Ivan Liška. Er ist der Direktor des Bayerischen Staatsballetts und lebt und arbeitet bereits seit 42 Jahren in Deutschland. Geboren aber ist er in Prag. Die tschechische Hauptstadt verließ er nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Als junger Mann startete er in Deutschland seine Karriere. Seine erste Station war Düsseldorf, weitere Engagements hatte Liška in Hamburg und München. Bei der Gala zum Deutschen Tanzpreis in Essen ließ er sich der 61-Jährige nicht nehmen und trat im Ballett The Old Man and Me in einer Choreografie von Hans van Mane noch einmal auf. Marco Zimmermann hat sich im Prager Café Slavia mit ihm über Emigration, Tanz und Kultur unterhalten.
Heute am Mikrofon.
Herr Liška, Sie sind der Direktor des Bayerischen Staatsballetts.
Richtig. Richtig.
Ihr Weg begann aber hier in Prag. Sie sind dann aber 1968 emigriert. Wie kam es dazu?
Erst 1969 hat sich mein Vater entschlossen, nachdem ich die Abitur hier am Prager Konservatorium gemacht habe, dass es an der Zeit ist, dass seine Kinder, meine 2 Schwestern, nicht die gleiche zu ahnende. Damals hatte man es Biafra-Zeit, stalinische Zeiten erleben, und da er auch noch in dem Alter war, wo er in Deutschland Arbeit bekommen konnte als Lehrer, sind wir emigriert, 1969.
Wie war das für Sie als Jugendlicher, die Heimat zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen?
Nun, ich habe Tanz studiert und Tanz hat keine Grenzen, und ich wollte sowieso immer woanders arbeiten, denn die Choreografien, das sind die Arbeiten, denen die Tänzer dann auftreten sind, waren im Ausland immer viel weiter, viel entwickelter. Und hier, bis auf Pavel Schmock und Lubos Ogon, gab es keine Fortschritte.
Wo sind Sie nach der Emigration hingegangen?
Ich habe in Paris Tanzkurse gemacht und gegeben. Und dann hat sich ergeben, dass es in Düsseldorf eine Landsmännin gab, Ružena Masalova, und dann habe ich dort einen Stopp eingelegt und habe dann sofort von Erich Walter ein Engagement bekommen, was wichtig war, denn es gab auch ein Einkommen.
Jetzt sprechen Sie ja perfekt Deutsch. War damals die Sprache ein großes Problem? Ich meine, bestimmt für einen Tänzer nicht so essentiell wie für einen Schauspieler.
Ich habe Deutsch hier schon gelernt. Beide Eltern haben Deutsch, ein bisschen Schwedisch, mein Vater etwas Russisch gesprochen. Sie wussten, dass Jan Amos Komenský recht hatte. So viele Sprachen du kennst, so oft bist du ein anderer Mensch.
Wie war es dann 1968? Sie kommen ja aus einem sozialistischen Land in ein Land, in dem, ja, man, ich will nicht sagen, eine Revolution läuft, aber gesellschaftliche Umbrüche im Gange sind.
Nun, Westdeutschland war im Konsum ausgerichtet, einerseits, andererseits absolute Freiheit und Demokratie. Das ist das, was Tschechoslowakei damals nicht geschafft hat.
Und wie war das Gefühl?
Willkommen zu sein, Hilfsbereitschaft von allen Altersgruppen und Neugier. Und wenn Sie aus Prag stammen, haben Sie eine unangenehme Eigenschaft. Sie denken, Sie stammen aus einer Weltmetropole. Und mit diesem Bewusstsein können Sie sich sehr leicht zum Beispiel in Düsseldorf behaupten.
Wie hat Ihnen Düsseldorf gefallen?
Düsseldorf war leider auch die Städte des Ruhrgebiets. Ich merkte, da waren große Kriegswunden in den Städten, sodass das kulturelle Leben umso wichtiger war.
Haben Sie Josef Beuys kennengelernt?
Josef Beuys in der Fußgängerzone, wo er seine sozialistischen Thesen predigte. Und ich habe versucht, mit ihm zu diskutieren, aber ich war der falsche Diskutant.
Sie leben nun fast 42 Jahre in Deutschland, arbeiten dort. Man kann sagen, Sie haben eine Karriere in Deutschland gemacht. Hatten Sie mal das Bedürfnis, zurück nach Tschechien zu gehen, nach Prag vielleicht, 1990 nach dem Umbruch?
Ja, absolut. Auch aus dem Grunde, weil mein Vater es nicht mehr erlebte. Wir haben eigentlich nie dran geglaubt. Es ist ein Wunder, dass diese gorbatschowsche Perestroika das ermöglichte. Ja, es zog mich sehr, sehr hin, aber mein Leben, mein wahres Leben als Künstler war dort, wo mein Theater stand. Und das stand München oder Hamburg oder Düsseldorf.
Gab es hier keine Angebote aus Tschechien?
Angebote im Theater? Ja, ich bin hier aufgetreten, habe ein Seminar kurzes gegeben, ein kurzes Seminar gegeben und dann auch eine Choreografie in Brno erstellt. Jedoch sind die, hier ist eine neue Generation nachgewachsen und es war schon ein großer Meister, der hier viel geholfen hat, nämlich hier die Kilian mit einer sehr substanziellen Stiftung. Ja, ich habe mich an einigen Veranstaltungen vielleicht beteiligt, aber mein Zuhause war doch in Deutschland. Das Skurrile ist, wenn ich hier bin, bin ich hier zu Hause, wenn ich in Deutschland bin, bin ich in Deutschland zu Hause. Ein bisschen schizophren, aber ich überlebe das.
Wenn Sie die Kulturlandschaften vergleichen, in Ihrem Bereich, im Ballett oder vielleicht auch in der Oper, im Theater, was gefällt Ihnen in Deutschland besser, was gefällt Ihnen in Tschechien besser?
In Deutschland die Verteilung der Kulturmittel ist föderal und das führt dazu, dass die Theaterlandschaft und auch die Kunstgalerien, Museen blühend ist. Was mich am meisten freut, dass es unter tschechischen Tanzkünstlern so viele Tschechen gibt, verhältnismäßig, denn in Deutschland widmet sich kaum jemand dem Tanz. Die Tschechen haben einfach Tanz in ihrem Herz, in ihrer Seele und in ihrem Körper. Ich selbst habe in Hamburg und jetzt in München verhältnismäßig viele tschechische Tänze. Gute.
Wenn Sie sich anschauen, die tschechische Regierung fährt einen rigorosen Sparkurs. Haben Sie Angst manchmal um die tschechische Kultur?
Sparen ist in der Kunst nicht immer mit verminderter Qualität gleichzustellen. Seit der Zeiten des Sozialismus und schon immer war Kultur ein wichtiger, nicht nationale, aber ein Begriff für die Tschechen, durch den sie sich eigentlich profiliert haben. Und Sparmaßnahmen sind immer für die Künstler bedauernswert, weil sie nie zu den großen Verdienen gehören und trotzdem schmückt sich die Gesellschaft mit ihren Künstlern. Sparkus woanders ja, nicht in der Kunst. Nein, nein, das ist, kann sich ein kleines Land nicht erlauben, aber es hat sehr viele Talente und diese Talente in die Wirtschaft zu jagen, vielleicht geht es dann der Wirtschaft anders.
Sie haben den Deutschen Tanzpreis in diesem Jahr bekommen. Sie haben auch viele weitere Ehrungen bekommen. Wenn Sie so zurückblicken, würden Sie sagen, Sie sind in Deutschland angekommen?
Ja, das ist so ein, das sagt man so. Ich würde aber gerne einen Preis erwähnen, der mir sehr wichtig ist. In München treiben wir so ein Projekt Ballett und Wildnis. Das heißt, wir fahren in die Wildnis und tanzen dort für dortige Bewohner, ob es Bayerische Wald oder Böhmische Wald ist, und zwar direkt an der Grenze oder in den Alpen oder andere Orte. Und plötzlich habe ich von der Europaministerin in Bayern einen Preis für die Verdienste im Vereinigten Europa erhalten. Das war so eine Freude, denn schon seit meiner Jugend durch schon seit Jiří Poděbrad wollten doch die Tschechen, dass es vereinigte europäische Staaten oder Land gibt. Und dieser idealistische Ansporn ist mir geblieben. In Deutschland angekommen, ja, sie brauchen nur 42 Jahre von der letzten Reihe bis zu dem Direktor arbeiten, zum großen Teil auch Glück gehabt. John Neumeier, 20 Jahre mit ihm gearbeitet, wichtige Rollen und Werke mitkreiert. So, wenn Sie das 42 Jahre machen und verhältnismäßig gute Arbeit leisten, dann können Sie sich wohlfühlen in der deutschen Kultur.
Würden Sie denn vielleicht noch mal überlegen, in der Rente zurückzugehen?
Schauen Sie mal. Als ich 90 nach Prag kam, war es sehr, sehr herzerweichend, denn ich habe Emigranten getroffen, die um 10 Minuten hier vor Slavia spazieren zu können, hätten sie 10 Jahre ihres Lebens gegeben. Ich habe das nicht gemusst, aber als ich hierher kam, ich kannte jeden Stein hier, vom Nationaltheater bis zum Rudolfin, und spazierte also nach 21 Jahren hier durch Prag und auch an den Kirchen vorbei, und sie rochen genauso wie damals. Und irgendwie hat Prag damals zu mir gesagt, schön, dass du zurück bist, aber ich konnte ohne dich gut leben. Und so ist das. Steht weiter, wenn ich hier bin, werde ich umarmt. Aber genauso wichtig ist es, woanders Gutes zu bewirken, was hier wieder andere Kollegen hier im Nationaltheater zum Beispiel tun.
Herr Lischka, vielen Dank für das Interview.
Und ich freue mich über Ihr Interesse.
Direktor des Bayerischen Staatsballetts Ivan Lischka sprach Marco Zimmermann. Damit ist die heutige Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.